Il faut supprimer, entre autres, l'ENA. Mais pas pour se donner le plaisir de supprimer l'ENA. Pour bâtir quelque chose qui fonctionne mieux.
Die ENA muss man abschaffen. Nicht, weil es Spaß macht, die ENA abzuschaffen, sondern um etwas Neues an ihre Stelle zu setzen, das besser funktioniert, forderte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron auf dem Höhepunkt der Gelbwestenbewegung. Und der Präsident hat geliefert. Zum Jahresanfang wurde die französische Schule der Macht aufgelöst. Frankreich und seine ungeliebten Eliten. Unser Thema in Folge 18 von Frankophil, dem Frankreich-Podcast mit Andreas Noll am Mikrofon. Die ENA war in Frankreich eine Institution, umstritten, aber auch geachtet. Wer an ihr studiert hatte, gelangte an die prestigeträchtigsten Posten des Landes. Gegründet von Charles de Gaulle, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, um den Zugang zur staatlichen Verwaltung zu demokratisieren. Nicht Herkunft, sondern Bestleistungen sollten die Eintrittskarte dafür sein. Mit Ausnahme von Nicolas Sarkozy haben alle französischen Präsidenten, die seit 1974 an die Macht gekommen sind, an der ENA studiert. Auch Emmanuel Macron, der sie jetzt abgeschafft hat. Er glaube nicht an Flickwerk, an halbherzige Reformen. Das hätten fast alle seine Vorgänger versucht.
Je ne crois pas du tout. En quelque sorte au rafistolage. À la réforme un peu. Ça a déjà été tenté par à peu près tous mes prédécesseurs. On va changer le classement de sortie, on va changer. Non, si vous gardez les mêmes structures, les habitudes sont trop fortes, les habitudes sont là.
Nein, wenn Sie die Strukturen behalten, so Macron, dann sind die Beharrungskräfte einfach zu groß. Beharrungskräfte sehen Präsident und Regierung auch bei den Diplomaten am Werk. Auch hier wird sich einiges ändern in Frankreich. Künftig sollen die Diplomaten einem allgemeinen Personalpool angehören. Sie müssen sich bei Bewerbungen um Auslandsposten gegen Wettbewerber aus anderen Ministerien und Verwaltungen durchsetzen. Die Reaktion der Betroffenen? Wut. Sogar zu einer öffentlichen Demonstration fanden sich zahlreiche Diplomaten vor dem Ministerium zusammen. Wir wollen heute über das schwierige Verhältnis Frankreichs zu seinen Eliten sprechen. Mit einem, der die ENA genauso gut kennt wie den Alltag im diplomatischen Dienst, mit Joachim Bitterlich. Joachim Bitterlich ist ein Wanderer zwischen den Welten. Der Jurist aus dem Saarland hat seine Karriere im Auswärtigen Amt begonnen, in den Botschaften Algier und Brüssel gearbeitet, aber auch im Ministerbüro des langjährigen deutschen Außenministers Hans-Dietrich Genscher. Im Bonner Kanzleramt war er dann später enger außen- und europapolitischer Berater Helmut Kohls und von 1993 bis 1998 Leiter der Abteilung für Außen-, Entwicklungs- und Sicherheitspolitik. Verheiratet mit einer Französin ist Bitterlich dann nach weiteren Botschaftsstationen nach Frankreich gegangen, in die freie Wirtschaft. Heute unterrichtet der 74-Jährige unter anderem als Professor an der privaten Wirtschaftshochschule ÖSCP in Paris. Einen schönen guten Tag, Herr Botschafter.
Guten Tag.
Herr Bitterlich, bevor wir auf die aktuellen Konflikte schauen, lassen Sie uns kurz auf Macht und Einfluss der französischen Diplomatie blicken. Wer hat heute mehr Einfluss auf den Gang der Dinge? Das Quai d'Orsay in seinem Verhältnis zum Präsidenten im Élysée-Palast oder das Auswärtige Amt und der Einfluss auf den Kanzler?
Das ist eine der ältesten und schwierigsten Fragen. Für meine Begriffe gibt es dabei viele Legenden, viele Denkschulen, die aber oft wenig mit der Realität übereingestimmt haben und übereinstimmen. Ich nehme als Beispiel den Quai d'Orsay, und wenn ich mir die Verfassung der französischen Fünften Republik vor Augen führe, so liegt letztlich das letzte Wort in allen Kernfragen der Außenpolitik liegt im Élysée, liegt beim Präsidenten der Republik. Das heißt, der Quai d'Orsay erfüllt insofern eine gewisse Hilfsfunktion, und der Außenminister oder die Außenministerin ist immer vor der undankbaren Aufgabe, genau aufpassen zu müssen, was ist Materia reserve, was ist die Vorbehaltsmaterie, die der Präsident sich vorbehalten will, möchte, soll und muss. Und was ist die Materie, in dem der Quai d'Orsay noch einen gewissen Freiraum, eine gewisse Marge hat gegenüber dem Präsidenten. Ich würde sagen, diese Marge ist in den letzten Jahren unter Sarkozy und jetzt vor allem unter Macron enger geworden, als sie früher war. Und ich muss offen sagen, ich beneide Catherine Colonna, die ich seit langen Jahren gut kenne, nicht um ihre Aufgabe heute. Umgekehrt im Auswärtigen Amt, ich weiß, ich bin in meinen Jahren als Leiter der Abteilung für Europa, Außen- und Sicherheitspolitik im Auswärtigen Amt oft kritisiert worden, unter der Prämisse, das Kanzleramt ziehe mehr und mehr die Außenpolitik an sich heran, lasse das Auswärtige Amt etwas, ich sage mal, im Verhältnis zur Genscher Zeit etwas außen vor. Aber das hat was zu tun auch gehabt mit einerseits dem Interessen oder den Interessen des Bundeskanzlers, aber gleichzeitig aber auch mit der internationalen Entwicklung. Wenn ich einfach vergleiche den Terminkalender eines Bundeskanzlers oder einer Bundeskanzlerin in den letzten Jahren, der von Außenpolitik bestimmt wird, so ist das mehr als ein Drittel des Tagesgeschäfts, sogar oft mehr als die Hälfte. Und ich stand oft mit den Kollegen, die den Innenbereich Innenpolitik betreut haben, in der Debatte. Und sie sagten mir, hör mal zu, Ihre Termine sind gut und schön, man gewinnt Wahlen in der Innenpolitik, nicht in der Außenpolitik. Beides ist richtig und beides ist falsch, wenn man so will. Und natürlich haben zahlreiche internationale Termine, intensivere Befassung der Europäischen Räte, die Schaffung der G7, G8 dann später, die G20, NATO-Gipfel und andere haben dazu geführt, dass die Konzentration auf der Ebene des Kanzleramts einfach zunehmen musste und zugenommen hat. Und einer, der das sehr früh erkannt hat und zu Recht erkannt hat, war Hans-Jürgen Genscher. Das Auswärtige Amt selbst hat diesen Trend zugunsten Kanzleramt im Grunde für mich relativ spät auch aufgenommen und begriffen und hat seine Schwierigkeiten gehabt, damit zurechtzukommen.
Lassen Sie uns jetzt einen Blick auf die französischen Diplomaten werfen, die im Juni vor ihrem Ministerium demonstriert haben gegen die geplante Abschaffung des Diplomatenkorps und des Sonderstatus, den es derzeit genießt. Ab 2023 soll das in Kraft treten. Was haben Sie als Diplomat außer Dienst über diesen Konflikt gedacht?
Sie müssen diese Reform sehen im Zusammenhang mit der Abschaffung der ENA. Ein Haus, das ich die Freude hatte, vor rund 50 Jahren dabei zu sein. Macron hat sich dazu verschrieben, die ENA abzuschaffen und diese zu ersetzen durch eine allgemeine Ausbildung für alle französischen Administrateurs d'État, alle französischen Staatsbeamten. Und er wollte das Monopol insoweit brechen. Und im Rahmen dieser Reform ist entschieden worden, die beiden klassischen besonderen Corps abzuschaffen, nämlich das Corps der Präfekten, die im Grunde das Rückgrat der Verwaltung in Frankreich bilden, und gleichzeitig auch die beiden Corps des Auswärtigen Dienstes in Frankreich. Und sie haben zu Recht gesagt, die Idee ist, dass im Grunde der Quai d'Orsay sich auf eine breitere Basis stützen soll, dass der Quai d'Orsay sich öffnen soll für andere. Und für mich scheint diese Lage völlig zu verkennen, dass man doch auch für den Auswärtigen Dienst eine gewisse Vorbildung, eine Ausbildung braucht. Und ich nehme einfach als Beispiel meine Haltung, die ich in der Reform der ENA vertreten habe, denn ich war ja Mitglied des Verwaltungsrates bis zu der Auflösung. Und ich habe immer gesagt, am Schluss der Ausbildung von 2,5 Jahren beginnt im Grunde die echte Lehrzeit in der Verwaltung. Und daher war ich einer der Gegner dieser automatischen Versetzung in gewisse Corps des Staates. Das sind die berühmten drei großen Corps plus das Corps der Präfekten. Sondern ich habe immer die Auffassung vertreten, junge Beamte müssen zunächst einmal ihre Sporen verdienen und müssen einmal, nennen wir mal 3 bis 4, schwierige Posten machen, und dann kann man erst beurteilen, dann haben sie das Zeug dazu. Und jetzt nehme ich als Beispiel den Quai d'Orsay, im Quai d'Orsay einmal Botschafter zu werden oder ein Generalkonsulat zu übernehmen. Und denn Diplomatie muss auch gelernt werden. Und ich hatte das Glück, Diplomatie zu lernen auf einem schwierigen Posten. Das war Algier damals. Ich habe dann das multilaterale Geschäft in Brüssel in der ständigen Vertretung gelernt und anschließend dann im Ministerbüro und im Kanzleramt das Europageschäft. Man braucht, um Diplomat und effizienter Diplomat zu sein, eine gewisse Zeit der Ausbildung. Und ich verstehe die Kollegen im Quai d'Orsay sehr, dass sie sagen, unter den jetzigen Umständen, wo die Reform auch zum Teil gar nicht klar sieht, ja, bräuchte im Grunde der Quai d'Orsay eine eigene Diplomatenschule, wie das Auswärtige Amt in Berlin, wo es eigene Leute ausbildet und dann die Leute auch entsprechend aus- und fortbilden kann auf mehreren Posten und wo dann der Quai d'Orsay nach 10, 15 Jahren entscheiden kann, diese junge Frau, dieser junge Mann ist geeignet für einen Botschafterposten oder dieser ist weniger geeignet dafür. Das geht, scheint, und das ist das Risiko hier, dass dieses jetzt hiermit im Quai verloren geht. Ich verstehe manche auch in der Politik, die sagen, man muss Botschafterposten zuweilen auch für Nichtangehörige aus dem Auswärtigen Dienst öffnen. Ja, in Ausnahmefällen kann dies der Fall sein, kann dies sogar richtig sein, kann dies sogar empfohlen sein. Ich nenne als Beispiel den letzten Botschafter Frankreichs in Afghanistan, Martineau, der im Grunde nicht aus der Diplomatenlaufbahn kam, sondern er aus der politischen Karriere kam und der einen glänzenden Job gemacht hat. Aber das sind Ausnahmen, aber die Regel sollte im Grunde bleiben, dass man junge Leute, junge Menschen ausbildet, fortbildet in diese Richtung und dann auch den großen Anteil der Posten besetzen im Ausland.
Haben Sie denn den Eindruck, dass die französische Diplomatie durch Macron jetzt präsidentialisiert und politisiert wird?
Ich befürchte, und diese Auffassung habe ich in der Reformdiskussion vertreten, das ist meine Befürchtung, dass die Spitzenverwaltung zu sehr politisiert wird. Nicht nur in Bezug auf die Besetzung von Posten, ja, sondern auch in Bezug auf die Möglichkeit von Fortkommen, von Aufsteigen, dass man zu sehr in die Abhängigkeit von der Politik gesetzt wird.
Die Regierung wiederum, die verteidigt sich und sagt, es geht um Durchlässigkeit, weniger Kastendenken. Ist das nicht auch ein Argument?
Ist auch ein Argument, ganz klar. Und daher habe ich immer die Auffassung vertreten, es kann nicht unmöglich sein, dass auch ein Botschafterposten oder ein Generalkonsulatsposten einmal von außen besetzt wird. Das Auswärtige Amt hat in früheren Jahren beim Gedanken darüber im Grunde aufgeschrien letztlich, um Gottes Willen. Ja. Aber schauen Sie sich die jetzige Lage an. Gerade ist der Posten des Botschafters in Israel mit dem früheren Regierungssprecher von Kanzlerin Merkel besetzt worden. Schon in früheren Jahren wurden auch Politiker nach Israel entsandt als Botschafter. Das heißt, man hat solche Ausnahmen immer wieder gemacht. Ich bin dezidiert der Auffassung, man soll bei jedem einzelnen Posten prüfen, habe ich die geeignete Frau, habe ich den geeigneten Mann wirklich für diesen Posten. Und wenn es sein muss, muss man auch bereit sein, einen solchen Posten durch Dritte zu besetzen.
Wenn wir uns diese Krise derzeit in der französischen Diplomatie anschauen, wie nehmen Sie sonst die Diplomatie wahr? Also neben diesem Streit, in welchem Zustand befindet sich das Quai d'Orsay?
Ich beobachte natürlich seit einer gewissen Zeit von außen die Entwicklung der auswärtigen Dienste, sei es Deutschland, sei es Frankreich. Und ich hatte oft Kontakt in Drittländern mit den jeweiligen Botschaftern, sei es Deutschland, sei es Frankreichs, vor allem Frankreichs, aufgrund meiner Tätigkeiten der französischen Wirtschaft. Aber ich habe den Eindruck gewonnen, dass die auswärtigen Dienste, ob nun Deutschland oder Frankreich, etwas den Zug der Zeit, ich sage jetzt nicht Zeitenwende, sondern den Zug der Zeit verpasst haben. Und dass man schon längst früher hätte sich daran machen müssen, wirklich zu überlegen, inwieweit die auswärtigen Dienste reformiert werden müssen, neu gebaut werden müssen. Ich nehme als Beispiel immer wieder einfach das Feld Europa. Wenn Sie das Feld Europa nehmen, so trägt der klassische Diplomat nur in einem mittleren Bereich zur Außenpolitik Europas bei. Es spielt die Innenpolitik eine Rolle, es spielt Wirtschaft eine Rolle. Und ich habe lange dafür plädiert, dass der Botschafter Deutschlands in Europa muss auch in dem europäischen Konzert eine gewisse Rolle spielen. Und die öffentliche Diplomatie verändert auch die Rolle. Und daher wird das Auswärtige auch eine gewisse Koordinierungsfunktion wahrnehmen müssen im Hinblick auf Themen im Schengen-Bereich, Themen im Verteidigungsbereich und auch in anderen bisher innenpolitisch dominierten Feldern. Und natürlich hat in den letzten 20 Jahren, kann man sagen, die Technologie den Auswärtigen Dienst grundlegend verändert. Internet, die Mail. Ja. Früher musste jeder Referent in der Botschaft seine Telegramme Richtung Bonn bzw. Berlin dann dem Botschafter vorlegen. Heute kann ein Botschafter gar nicht mehr den intensiven Mailverkehr der Mitarbeiter kontrollieren. Wie daher Autorität entwickeln, wie eine gewisse gemeinsame Sicht. Ich sehe mit Freude die täglichen Tweets des deutschen Botschafters in Paris. Ja. Zu meiner Zeit gab es keine Tweets. Und zu meiner Zeit mussten wir uns anderer Mitteln öffentlicher Diplomatie bedienen. Auf der anderen Seite haben solche Tweets natürlich, und das weiß, glaube ich, Botschafter Lukas, genau wie seine Kollegen, haben natürlich ein gewisses Risiko. Ja. Denn wenn Sie sich die gesamten sozialen Medien anschauen, was sich dort abspielt, so muss man einiges schon mit Kopfschütteln hinnehmen. Und auch daher für einen Auswärtigen Dienst hat dies schon erhebliche Risiken. Denn der Dienst ist öffentlicher geworden, transparenter geworden. Das bedeutet, Sie müssen natürlich die lieben Kollegen anders schulen, als Sie es zu meiner Zeit getan haben.
Zumal die Reichweite ja durch Zuspitzung kommt. Und die Zuspitzung ist vielleicht nicht der Freund des Diplomaten.
So ist es, aber auch der Diplomat muss dieses lernen, muss lernen, damit umzugehen, denn er ist ja Teil eines Räderwerks eines Staates. Und daher gehört schon ein sehr enges Zusammenwirken der verschiedenen Ebenen, gehört schon viel stärker als früher zum Geschäft. Ja. Ja, als ich zum Beispiel in Madrid ankam, das ist jetzt mittlerweile 23 Jahre her, war meine Idee, dass im Grunde alle die Kernmannschaft regelmäßig Vorträge übernehmen sollte, außerhalb der Botschaft natürlich, in Universitäten, in Handelskammern, bei Städten oder auch im Rundfunkfernsehen. Nur das war nicht das Übliche damals. Ja. Der Botschafter ja, aber daran gingen schon manche mit langen Zähnen ran, nach dem Motto, muss man Berlin fragen. Und. Nur dieses hat sich verbessert, ja. Aber es führt zu einem ganz anderen, für mich, Rollenverständnis des Auswärtigen Dienstes. Und auch der Auswärtige Dienst muss gewisse Funktionen staatlichen Handelns übernehmen und mitvertreten. Die Reaktionsgeschwindigkeiten sind heute schneller, als sie zu meiner Zeit waren. Früher haben wir, wenn eine Meldung kam, immer wieder gedacht, gut, wir haben noch 2 Stunden Zeit oder mindestens 1 Stunde Zeit zum Nachdenken und konnten dann etwas formulieren. Ja, die Zeit haben Sie heute nicht mehr. Sie müssen sofort reagieren. Und bitte, es hat sich natürlich das Rollenverständnis innerhalb Europas erheblich verändert. Viel mehr spielt heute in Brüssel ab, vor Ort. Ja. Brüssel ist quasi ein ausgelagerter Teil einer Regierungszentrale heute. Ich habe damals zum Beispiel in einer Botschafterkonferenz die Auffassung vertreten, die ständige Vertretung in Brüssel müsse die Möglichkeit haben, im Direktkontakt mit Botschaften zu ergründen, warum ein Mitgliedstaat sich in einer konkreten Lage anders verhält als halt gedacht oder als von den europäischen Auguren prophezeit. Das hat damals Entrüstung vorgerufen nach dem Motto, das geht nicht, dass die ständige Vertretung direkt mit den Botschaften im Kontakt steht, so ungefähr.
Sie haben gerade schon die ENA erwähnt, in der Sie ja bis zum Ende eine wichtige Funktion übernommen haben. Am 1. Januar 2022, in diesem Jahr also, wurden an den historischen Gebäuden in Straßburg und Paris die Schilder abmontiert, auf denen das Kürzel ENA stand. Die École nationale d'administration ist Geschichte in Frankreich. Macron, der Präsident, hat sein Versprechen eingehalten, wahrgemacht und die Elitehochschule, die sagenumwobene, abgeschafft. Eine Institution in Frankreich, die Charles de Gaulle kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geschaffen hat. Mit Ausnahme von Nicolas Sarkozy haben alle Präsidenten seit den 1970er Jahren diese Hochschule besucht. Die Netzwerke, die dort geknüpft werden, die halten ein Leben lang. Warum hat die ENA nun ihre Schuldigkeit getan?
Diese Frage müssten Sie an sich Emmanuel Macron, dem Präsidenten, stellen, nicht mir. Denn aus meiner Sicht war es wichtig, die ENA weiter zu reformieren, ja. Und der letzte, der Direktor der ENA, hat dieses wirklich versucht, mit allen Mitteln. Nur Macron ließ sich von seinem Versprechen gegenüber den Gelbwesten nicht abhalten und sagen, und hat die Auflösung der ENA betrieben, ja. In Richtung auf etwas, das INSP, ja, das Institut National du Service Public, was noch keiner so richtig greifen kann und auch verstehen kann. Ich hätte andere Reformschritte ergriffen, die in der Vergangenheit nicht möglich waren, weil die Grand Corps, die großen Corps sich dagegen gestemmt haben, der Rechnungshof, ob links oder rechts besetzt, der Conseil d'État, der Staatsrat, ähnlich. Und die Inspektion der Finanz hat sowieso immer ein gewisses Eigendasein geführt. Aber bitte, die Reform war notwendig, sie wäre angemessen gewesen, wäre richtig gewesen. Aber und ich habe immer noch Schwierigkeiten, mir dieses Verlangen von Macron zu erklären, dass er Misstrauen gegenüber dem sogenannten Deep State, der Tiefen des Staates, gegenüber im Grunde unabhängig denkenden Beamten hatte. Das mag ich noch verstehen. Das mag den einen oder anderen Politiker auch stören. Ja. Auf der anderen Seite haben diese Beamten das Rückgrat der französischen Verwaltung gebildet. Und sie haben dabei eine vernünftige Ausbildung genossen, die sich erheblich verbessert hat in den Jahren. Zu meiner Zeit hat zum Beispiel Europa hat eine absolute Nebenrolle gespielt. Europa wurde zu einem echten Hauptfach. Man hat immer mehr in Kompetenzordnungen, in Kompetenzen gedacht in den letzten Jahren. Man hat auch den Auswahlwettbewerb geöffnet nach außen. Ich halte die Entscheidung bis heute für falsch.
Trotzdem sprechen Sie von Reformen, die Sie gerne umgesetzt hätten bei der ENA. Welche Reformen waren das? Was wäre denn notwendig gewesen aus Ihrer Sicht, um
die wesentliche Reform, um die ENA nach vorne zu bringen, wären zwei Dinge gewesen. Einerseits etwas einzuführen, was im Grunde in Frankreich Mangelware war und immer noch ist. Das ist das, was man die sogenannte Fortbildung nennt, die Formation continue. Denn ich bin der Auffassung, lebenslanges Lernen erleben wir in der Wirtschaft, erleben wir sonst, dass dieses unbedingt notwendig ist. Nur in der Verwaltung schien mir dieses nicht genug ausgeprägt. Es beginnt langsam zu werden. Ja, es kommt. Das wäre eine wichtige Verwaltung, Reformseite. Und die andere wäre die Abschaffung der Zuordnung der Besten eines Jahrgangs zu den drei großen Corps am Ende der Schulzeit an der ENA, den sogenannten Concours de Sortie. Den hätte ich abgeschafft und ersetzt dadurch, dass ich einem sage, jawohl, lieber Absolvent, Sie haben das Zeug dazu, einem der großen Corps einmal anzugehören. Bitte bewähren Sie sich jetzt in Ihren drei ersten Posten, die ersten 10 Jahre rund. Und dann wird eine Auswahlkommission wird darüber entscheiden, ob sie in einen solchen großen Grand Corps eintreten können oder eintreten werden oder nicht. Das gilt auch für das Corps der Präfekten. Ja, ich hätte das Gleiche gemacht insofern. Denn ich brauche, wie für die Diplomaten, auch für die Präfekten, brauche ich eine gewisse Vorausbildung und auch eine Fortbildung anschließend. Und ich hätte es ähnlich dann gemacht. Ja. Aber hier in der Vergangenheit bin ich, ich sag mal, gegen Mauern gerannt. Und ich meine, dies wäre der richtige Schritt gewesen, um die ENA zu reformieren. Nur, ich sag's andersrum, dann hätte halt Herr Emmanuel Macron nicht Inspekteur der Finanz werden können und nicht seine Schulkosten von Rothschild zurückzahlen lassen können, damals, um befreit zu sein. Am Cour des Comptes habe ich kennengelernt durch seine Frau, einen früheren Diplomaten, der nach 20 Jahren Diplomatie raus ist und in den Cour des Comptes, der heute im Rechnungshof einer der anerkanntesten Mitglieder ist. Warum? Weil er zum Rechnungshof erst gekommen ist, nachdem er über eine wirklich gründliche Berufserfahrung verfügt hat. Mir hat dann in der Vergangenheit einer der Vizepräsidenten des Conseil d'État gesagt, ja, aber das ist nicht gut. Wir möchten lieber unsere Leute selbst ausbilden. Und man kann einen 25-Jährigen besser ausbilden als einen 40-Jährigen. Und meine Antwort war daraufhin nur die, Ja, ich verstehe Sie schon. Sie wollen die Leute im Grunde sich zu Yes-Leuten erziehen, nämlich Leuten, die der Linie des Hauses folgen und die nicht mehr in der Lage sind zum Querdenken. Das war eine erbitterte Debatte anschließend, die Folge.
Man muss vielleicht noch erklären, Emmanuel Macron, Rothschild, die Kosten. Es ist ja so in Frankreich, wenn man an der ENA war, dann ist man eigentlich verpflichtet, im Staatsdienst zu bleiben. Aber ja, dann hat ihn eben dieses private Unternehmen rausgekauft.
So ist es.
Jetzt muss man auch fairerweise sagen, dass die Kritik an der ENA nicht erst unter Emmanuel Macron begonnen hat. Sie haben ja selbst an der ENA studiert in den 70er Jahren. Ist denn an dem Vorwurf etwas dran, dass an der ENA eine vom Volk abgekoppelte herrschende Klasse ausgebildet wird?
Ich weiß, das ist die berühmte Geschichte um Post 68, wo diese Stimmungslage unter einigen Enarchen noch aufgekommen ist. Ich meine, im Grunde nein. Was zu stark geworden ist über die Jahre, ist, sagen wir mal, ist die Zuordnung von gewissen Posten, die Leichtigkeit, gewisse Posten zu erreichen, gewisse Posten zu haben. Das galt aber nie für den Quai d'Orsay. Ja. Ja, im Quai d'Orsay war das nie der Fall. Aber in anderen Bereichen, wie leicht es fiel, für Finanzinspektoren gewisse Posten zu übernehmen. Es war die Kategorie, die letztlich am meisten umstritten war. Das waren die Finanzinspektoren, die selbst innerhalb von Bercy, innerhalb des Finanzministeriums umstritten waren und für viele zu gut behandelt worden sind. Da ist einiges schon dran, aber auch dieses. Es war möglich, dieses zu ändern und zu reformieren. Kritik gab es immer wieder, jawohl, das ist richtig, zum Teil berechtigt, zum Teil unberechtigt. Sie haben halt einen bequemen, bösen Buben, ja, der Beamter ist, der sich letztlich nicht wehren kann, der sich heute mittlerweile anfängt, selbst zu wehren und dagegen anzukämpfen. Aber in meiner Zeit war es üblich oder gehörte es zum guten Ton, dass der Beamte sich halt nicht gewehrt hat, dagegen nicht wehren konnte. Und er wurde auch selten geschützt gegen solche Angriffe. Ich weiß, wenn man zurückdenkt, gab es wohl die Zeit, die stärkste Zeit dessen, was man Enarchie nennt in Frankreich, die gab es in der Zeit unter Giscard d'Estaing. Giscard war noch nicht mal ein typischer Enarch. Ja. Giscard kam immerhin von Polytechnik, er war ein sogenannter X. Übrigens interessant, dass Macron nicht gewagt hat, die gewisse Monopolstellung der Absolventen von Polytechnik oder der École des Mines oder der École des Beaux-Chaussées anzurühren. Für mich auch interessant. Genauso interessant ist, dass er nicht gewagt hat, die Ausbildung an der École Nationale de la Magistrature, die Richterausbildung, anzugreifen, um diese stärker zu reformieren. Kritik gab es immer, berechtigt zum Teil, Extremfälle gab es immer wieder, aber sie waren nicht das Gros. 90% der Absolventen der ENA haben ihren Dienst getan und ich habe selbst welche kennengelernt, die in einer, sagen wir mal, Verwaltung begonnen haben, die nicht als die Top-Verwaltung angesehen wurde, die dann die Möglichkeit genutzt haben, sich versetzen zu lassen in andere Bereiche und die damit Karriere gemacht haben. Es gab letztlich alles.
Jetzt haben Sie so ein bisschen die Verantwortung oder zumindest den Scheinwerfer auch auf andere Elite-Hochschulen gelenkt. Ne?
Ja,
Polytechnik zum Beispiel, École des Mines. Ist das denn für die französische Entwicklung, für die französische Gesellschaft ein Problem, dieses System der Elite-Hochschulen, was wir in Deutschland nicht so kennen? Liegt da eher das Problem als an diesen drei Buchstaben ENA, an denen sich ja die ganze Kritik normalerweise festmacht?
Die ENA war in gewisser Weise der bequeme böse Bube, ja, den man verantwortlich gemacht hat für alles. Sie könnten manche Dinge genauso die Polytechnik verantwortlich machen für andere Dinge. Oder auch l'École des Mines oder les Ponts et Chaussées in Frankreich. Wir kennen in Deutschland nicht dieses Elite-Hochschulsystem. Ja? Auch wenn in Deutschland jeder Arbeitgeber letztlich auch genau schaut, wo hat ein Kandidat seine Ausbildung gemacht, an welcher Hochschule. Wo hat er seine Praktika gemacht? Wie waren die Praktika? Und in Deutschland spielt das eine indirekte Rolle. Ja. In Frankreich eher eine sogar festgeschriebene Rolle, wenn man so will. Ja. Ich nehme mal als Beispiel, wenn Sie im Bereich Wirtschaft tätig sind, Paris-Dauphine ist, und oft werden Universitäten kritisiert in Frankreich. Paris-Dauphine ist für mich eine der besten Universitäten Frankreichs überhaupt, auch Europas, was Wirtschaft betrifft. Und sie ist vergleichbar mit einer klassischen anderen Hochschule. Ich lehre an einer der sogenannten großen Business Schools, an einer der großen drei in Paris immer noch. Das sind auch, nach dem Motto, es werden damit Automatismen letztlich freigesetzt, wo sich dann aber in Wahrheit jeder Kandidat doch in der Praxis bewähren muss. Und es gibt genug Polytechniker, es gibt genug École des Mines-Absolventen, die, sagen wir mal, nicht das Ähnliches geschafft haben wie, ich sag mal, die berühmten 10%, die nun sichtbar sind. Das ist im Grunde das Tragische ist, dass wir eine kleine Anzahl von Elitehochschulen haben und dass unter diesen Elitehochschulen, unter der Konzentration auf diese Schulen, haben viele Universitäten in Frankreich gelitten. Ja, es haben sich erst wenige in den letzten Jahren gesagt, stopp, uns reicht es, wir wollen gleiche Qualität anbieten und sie haben es auch geschafft. Schauen Sie sich an Wirtschaft in Toulouse, schauen Sie sich an Dauphine, wie eben genannt, schauen Sie sich an andere Business Schools oder ich sitze in einem Auswahlausschuss für die ESCP in Paris und mit unseren besten Kandidaten waren ab für einen gewissen Ausbildungsgang waren die Absolventen der Sorbonne und beziehungsweise von Assas Juristen. Und mir hat das Freude gemacht. Einfach, dass das System durchmischt wird. Dass eine gewisse Offenheit in das System reinkommt. Und ich finde das gut.
Sie sagen, das System wird durchmischt, aber ist nicht das auch die starke Kritik? Sie haben auch die Gilets jaunes erwähnt. Auch die haben ja mit der französischen Elite abgerechnet, wenn man so will. Um die Ausbildung geht es, glaube ich, nicht. Das sind fachlich alles ganz hervorragende Absolventen, die diese Schulen verlassen. Aber wo liegt das Problem? Warum gibt es diese große Kluft zwischen der Bevölkerung auf der einen Seite, vor allem auch in den Provinzen, in den Regionen, eben nicht in Paris, und diesen Absolventen der Hochschulen?
Für den Bürger ist der hohe Beamte, der die Geschäfte führt, auch in der Provinz, ist leichter als solcher identifizierbar, als der Politiker, der sich immer wieder Wahlen stellt und nach einer gewissen Zeit wieder verschwindet. Es hat sich in Frankreich halt auch eingebürgert, mit dem Finger auf die Absolventen der ENA zu zeigen, auch wenn diese in 90% der Fällen auf Weisung ihrer Minister oder ihrer Oberen gehandelt haben. Und es ist etwas, ich nenne das die billige Art des bösen Buben. Ja. Nehmen Sie das Beispiel, es wird jemand versetzt, es wird ein Präfekt versetzt, irgendwo in eine französische Provinz, wo der manuelle Ruhe ist. Ja. Und dann entsteht ein größeres Problem in der Provinz und auf einmal ist entweder der Präfekt ist der Bösewicht, ist meistens dann ein Enarch, ja. Ein Enarch-Absolvent, er ist der Bösewicht, auch wenn er unter Weisung stand seines Ministers. Erst in jüngerer Zeit kommt es häufiger vor, dass Minister direkt unter Beschuss geraten. Schauen Sie sich an, die jüngsten, vor der Sommerpause, die Ereignisse um das Stade de France, wo zum ersten Mal der Innenminister direkt unter Beschuss gerät. Und natürlich wurde der Präfekt abgelöst, der Polizeipräfekt von Paris. Aber der Polizeipräfekt, was hat er gemacht? Weisungen ausgeführt. Weisungen seiner Oberen. Natürlich hat auch die Oberen beraten. Ja. Aber in solcher Entscheidungsfindung ist es nicht eine Entscheidung der ENA, wenn Sie so, oder eines Enarchen, eines einzelnen Enarchen. Meistens nicht der Fall. Bei den Gilets jaunes war das letztlich, sagen wir mal, ein billiger Slogan. Ja. Man hat den bösen Buben gefunden, das können nur die Enarchen sein, also muss man sie attackieren. Das ist in Frankreich, hängt dieses sehr eng zusammen mit dem staatlichen System, mit dem staatlich-zentralistischen System, was ein Deutscher im Grunde kaum versteht mit unserem Föderalismus. Einem Franzosen werden sie den Föderalismus nie beibringen können. Jetzt in der jüngsten Zeit, nach der jüngsten Wahl zur französischen Nationalversammlung, bin ich oft im französischen Rundfunk und im Fernsehen gefragt worden, erklären Sie uns mal eine Koalition, was das ist, wie so etwas funktioniert. Wie kann sowas funktionieren? Das kann doch nicht funktionieren. Und ich erkläre das, im Grunde anhand von zwei Dingen, die in einem Parlament vorhanden sein müssen. Das eine ist der Dialog innerhalb des Parlaments, statt die Vertretung von Extremen, von eigenen Ansichten. Und das andere ist die Kompromissfähigkeit. Und das ist im Grunde, was hinter dem deutschen Koalitionsprinzip steht. Aber auch der Föderalismus spielt hier eine gewisse Rolle. Frankreich wird nie föderal sein, aber Frankreich muss zum Beispiel auch lernen, seine Verwaltung zu entzerren, seine Verwaltung zu reorganisieren auf verschiedenen Stufen. Es kann nicht sein, dass in normalen Dingen plötzlich vier Instanzen gefragt werden müssen. Frankreich hat in der Beziehung viel an Mobilität in der Verwaltung verloren.
Jetzt haben Sie gerade die Enarchen sehr in Schutz genommen. Aber ist es nicht so, dass die Enarchen auch in Frankreich sehr, sehr weich fallen, wenn sie irgendwo gescheitert sind? Dass das System immer wieder dafür sorgt, dass der nächste lukrative Posten wartet? Man wechselt dann von der Politik in die Wirtschaft, zurück in die Verwaltung etc. Das ist ja alles auch aufgrund dieses engen Beziehungsgeflechtes kein Problem.
Zum Teil ja. Zum Teil stimmt das schon. Das ist aber nur zum Teil richtig. Denn ich nenne als Beispiel, wenn Sie nach einer gewissen Zeit in der Wirtschaft müssen Sie sich entscheiden, ob Sie je in Ihren Chor wieder zurückkehren wollen oder nicht. Und es gibt genug ENA-Absolventen, die in dem Moment entschieden haben, wir wollen nicht zurück in unser Chor. Wir wollen keine Rückfahrkarte insofern. Es gibt genug Fälle dieser Art.
Nun ist der Hass auf die Elite in Frankreich unzweifelhaft größer als in Deutschland, ja, würde ich sagen. Womit hängt das zusammen? Hat die französische Elite vielleicht ein Empathieproblem?
Sie hat nicht nur ein Empathieproblem, sie hat eins, ja. Sie hat ein gewisses Problem, was aber für meine Begriffe aus dem sehr starken französischen Zentralismus entstanden ist. Nämlich Paris entscheidet alles, ja. Paris hat das letzte Wort. Und in Paris ist das ein gewisser Chor, der dieses entscheidet. Und das führt dazu, dass man sagt, die da oben, weit von uns entfernt, ja, entscheiden über alles letztlich. Und sie tun dieses mit einer gewissen Arroganz. Da ist etwas dran. Dies ist eine Tendenz, die ich in Frankreich immer wieder habe beobachten können, dass Paris eine Entscheidung getroffen hat, die letztlich an der Basis niemand versteht. Auch das gilt für die Politik auch selbst. Nehmen Sie als Beispiel die letzte große Reform der Regionen Frankreichs. Wie konnte man nur versuchen, zusammenzubauen eine Region bestehend aus dem Elsass, Lothringen und der Champagne-Ardennes mit völlig unterschiedlicher Geschichte, unterschiedlicher Zuordnung, letztlich zu weit entfernt voneinander. Ich verstehe diese Entscheidung von Hollande bis heute nicht. Ja. Das gilt auch für anderen Zusammenbau von Regionen in Frankreich, die letztlich zu groß geworden sind. Departements war immer etwas Klassisches, obwohl die Departements heute nur noch wenige Zuständigkeiten haben. Und man versucht der Region gewisse Dinge zuzuordnen. Aber Frankreich hat zwar der Region Zuständigkeiten zugeordnet, aber Paris hat sie gleichzeitig behalten. Dann liegt eines dieser, ich sag mal, Probleme, wo dann der normale Bürger sich sagt nach dem Motto, die da oben, arrogant, ja, weil sie letztlich alle Entscheidungen können sie zurückführen auf Paris. In Deutschland wird die Entscheidung zurückgeführt, zunächst einmal auf die Gemeinde, dann aufs Land und dann erst auf Berlin. Und ich sag mal, diesen Vorteil, ja, des föderalen Systems haben die Franzosen nicht. Im Gegenteil. Sie stützen sich auf ein absolut zentralistisch wirkendes System. Wobei umgekehrt sagen alle Franzosen nach dem Motto, ein Föderalismus würde in Frankreich nie funktionieren. Aber für meine Begriffe würde schon ein wirklich durchorganisiertes, dezentrales System funktionieren. Das setzt natürlich voraus, dass es einen Dialog gibt zwischen den ganz da oben, zwischen Paris und den Regionen. Dass es auch Kompromisse zwischen den beiden gibt. Das ist ganz klar. Und das setzt letztlich ein neues Denken voraus. Und dieses Denken ist im französischen Zentralismus bisher nur wenig vorhanden. Und das wird dann sehr leicht und sehr schnell gleichgesetzt mit der Arroganz der da oben. Das ist der Pariser letztlich. Und wenn ich heute denke an die Reformen, die im Grunde in Frankreich überfällig sind, ja, so hätte ich nicht an die Reform der ENA im Sinne der Abschaffung gedacht. sondern ich hätte gedacht an die Abschaffung des sogenannten französischen Millefeuille, was die Franzosen nennen, diese Mischung von verschiedenen staatlichen Ebenen, die etwas zu sagen haben. Klare Trennung zwischen Paris, Regionen und Departements oder Gemeinden. Mehr Kompetenz an der Basis. Wenn Sie denken an die Reform des Gesundheitswesens in Frankreich. Auch dieses wird von vielen gesagt, das ist zu zentralistisch, noch zu zentral. Von Paris aus wird dieses operiert. Auch hier müsste es eine grundlegende Reform geben, denn das Gesundheitssystem ist in großen Schwierigkeiten. Das Erziehungswesen. Ja, auf der einen Seite ist es sehr, finde ich, leichter, wenn ein Erziehungsministerium zentral die Unterrichtsmaterien festlegt und das Ganze durchorganisiert. Auf der anderen Seite, warum nicht eine gewisse Konkurrenz, wie wir es haben, durch unser föderales Bildungssystem? Warum nicht? Das ist natürlich schwieriger zu koordinieren. Aber auch das Bildungssystem hat sich zu einer zentralistischen Blüte entwickelt, ja, die einfach zu weit gegangen ist, die man auf Normalmaß bringen müsste. Sie können weitergehen bis zur Reform des Rentensystems, die im Grunde überfällig ist in Frankreich. Aber nur in diesem Lande wird gesagt, es reicht aus, wenn wir bis zum 60. Lebensjahr arbeiten und dann in Pension gehen.
Die ENA ist tot seit dem 31.12.2021. Es gibt eine Nachfolgeinstitution, heißt Institut National du Service Public. Sie haben es gerade schon erwähnt. Kann man da schon irgendwas zu sagen nach 8 Monaten?
Ich würde Ihnen gerne eine einfache Antwort geben. Mein Eindruck ist, ich hatte bisher nur wenige Gelegenheit, mit der neuen Leitung zu sprechen. Die Schule sucht sich. Das Institut National du Service Public sucht sich noch und sucht seinen Platz. Und das beginnt schon damit, wie soll ich einen großen Auswahlwettbewerb organisieren, der erheblich weitergeht als die ENA, der zum Beispiel auch bisher die Krankenhausverwaltungen umfasst, der andere Verwaltungsbereiche umfasst. Die Schule sucht sich, sucht noch ihren Platz und das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
Frankreich und seine ungeliebten Eliten, das war das Thema heute in Frankophil, dem Frankreich-Podcast. Zu Gast war der frühere Diplomat Joachim Bitterlich. Von Joachim Bitterlich sind im vergangenen Jahr die Erinnerungen eines Zeitzeugen erschienen. Grenzgänger, deutsche Interessen und Verantwortung in und für Europa heißt das Buch. Auch diese Folge wurde unterstützt und gefördert vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds und dem Gustav-Stresemann-Institut in Bonn. Wissenschaftliche Begleitung Landry Charrier vom CIRIS der Uni Sorbonne. Am Mikrofon war Andreas Noll.